So, warum Weihnachten? Warum Weihnachten? Das ist ein interessanter Name eigentlich. Warum ist es, dass wir Weihnachten feiern und lieben? Die, die mich kennen, werden an sowas denken. Sagen, das ist auf jeden Fall ein Teil von Weihnachten. Und ich frage mich immer noch, wieso nur zu Weihnachten? Also, die sind so lecker. Warum kann man das nicht einfach den ganzen Jahr durch genießen? Aber irgendwie, das gehört zu Weihnachten. Aber ist das, was Weihnachten uns wirklich bedeutet, nur Kekse? Ist nichts Schlimmes an solche leckere Sachen, aber Weihnachten. Was ist Weihnachten? Vielleicht sind es Geschenke. Geschenke sind auch was Schönes. Nichts Schlimmes an Geschenke. Jesus selbst ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir Geschenke geben, meistens zeigt das auch eine gewisse Hochachtung und Liebe, oder? Man gibt jemandem ein Geschenk, weil man diese Person schätzt und liebt. Aber dreht sich's nur um diese interessante Packerln und Geschenke, die man zu Weihnachten an andere Menschen weitergibt? Das ist eine wunderschöne Sache zu diesem Jahreszeit, aber mehr. Vielleicht Weihnachtsmärkte? Ist das, worum es geht bei Weihnachten? Einmal im Jahr muss man solche nette Märkte haben, wo man hingehen kann, Zuckerwatte bekommen kann, diese interessante Schoko, abgedeckte Erdbeeren und solche Sachen. Alles ganz lecker, ganz schön. Angenehme Atmosphäre, vielleicht einen leckeren Punsch trinken. Irgendwas in diesem Sache ist schön und natürlich sehr nett, aber ist das alles, was Weihnachten ist? Ich glaube, für viele Leute schon, aber Weihnachten. Was ist Weihnachten? Vielleicht sind es die vielen Traditionen. Es gibt verschiedene Traditionen. Nicht jede Familie hat die gleichen Traditionen. Traditionen sind nicht an sich jetzt schlimm. Es ist nichts Sündiges an Tradition. Es ist schön. Ich meine Kinder genießen das. Jedes Jahr gehen wir durch die gleichen Schritte sozusagen, bereiten uns vor. Und es ist was Besonderes. Ich finde diese Lichter, die man aufstellt zu dieser Jahreszeit, auch besonders schön. Weil hier in Österreich, in Wien, wird so früh finster. Und dann, es bleibt finster noch so lang. Und da hat man dieses Licht, das man sieht. Aber das ist nett und schön, aber gibt es nicht mehr als das? Natürlich alle wissen, ja, es gibt mehr. Familienfest, das ist auch schön. So, meine zwei ältere Söhne sind wieder da. Wir freuen uns extrem, wieder als Familie alle zusammen zu sein. Sie freuen sich, dass sie die Abschlussprüfungen hinter sich haben und eine kurze Pause von der Uni haben dürfen. Also es ist schön, zusammen zu sein. Nichts Schlimmes dabei. Absolut gut. Wir können dem Herrn nur danken, dass wir solche Zeiten haben, wo es eine Pause gibt, wo man dann ein bisschen runterkommen kann, Zeit mit der Familie verbringen kann. Das ist wunderschön, aber ist das grundsätzlich, was Weihnachten bedeutet? Weihnachten? Was bedeutet das Wort Weihnachten? Das ist ein deutsches Wort. Es ist ein Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Das erste Wort ist die Weihe. Also, das ist jetzt Duden. Ich weiß, das ist aus Deutschland. Aber ich glaube, Sie haben trotzdem halbwegs gute Definitionen. Okay, was sagt Duden dazu? Die erste Bedeutung für die Weihe ist religiös, also eine rituelle Handlung, durch die jemand oder etwas in besonderer Weise geheiligt oder in den Dienst Gottes gestellt wird. Konsekration, Weihe, die Weihe. Wieso heißt dieser Tag, diese Zeit Weihnachten? Und das nächste Wort ist natürlich Nacht. Eigentlich sollte ich hier keine Definition geben, aber ich glaube, wir alle wissen, was eine Nacht ist, aber trotzdem. Zeitraum, etwa zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, zwischen Einbruch der Dunkelheit und Beginn der Morgendämmerung. Okay, wir wissen, was die Weihe ist und was eine Nacht ist. Wie passen diese zwei Wörter zusammen, damit wir heute in unserer Kultur, in unserer Zeit dieses Wort Weihnachten verwenden? Weil ich glaube, uns ist allen klar, das Wort Weihnacht oder Weihnachten kommt im Wort Gottes, in der Bibel gar nicht vor. Das ist kein biblisches Wort. Das ist ein kulturelles Wort. Das ist ein Wort, das durch die Zeit entstanden ist, durch Religion. Aber was bedeutet dieses Wort und was steckt dahinter? Gibt es da Wahrheit, das damit verbunden ist? Weihnachten also zusammengestellt ist eine Nacht, in dem jemand sich in besonderer Weise in den Dienst Gottes gestellt hat oder gestellt wurde. Jemand hat sich in besonderer Weise in den Dienst Gottes gestellt in dieser Nacht. Wieso wissen wir, dass es eine Nacht war? Naja, die wunderbare Geschichte, die wir kennen, sagt uns, dass die Hirten auf dem Feld waren bei Nacht. In dieser Nacht ist etwas Besonderes passiert. Wer war derjenige, der sich in den Dienst Gottes gestellt hat, im Dienst seines Vaters in dieser Nacht gestellt hat? Wer war dieser Person? Wer hat sich dem Herrn hingegeben, den Vater unterordnet, war gehorsam seinem Vater, hat sich dem Vater geweiht? Wir alle, glaube ich, wissen, wer das ist. Wie heißt er? Sein Name ist Jesus. Dieses Baby, das damals vor 2000 Jahren circa auf diese Welt gekommen ist, hat einen Namen. Er heißt Jesus der Christus. Und wie wir oft in der Gemeinde sagen, Christus ist nicht sein Familienname. Ich heiße Stanley Shelton. Shelton ist mein Familienname. Es ist kein Titel. Bei Jesus Christus ist ein Titel. Der Messias. Jesus, der Gesalbte, der versprochene Messias. Jesus Christus kam damals auf die Welt. Wir haben das in unserer Anbetungszeit, das wir bis jetzt hatten, so wunderschön gehört. Immanuel, Gott mit uns. Wir haben gesehen, wie das Liebe heißt, was Gott da in Bethlehem getan hat. Was für eine wunderschöne Realität, dass in dieser Nacht vor 2000 Jahren Jesus aus Nazareth, ein echtes Baby, ein echter Mensch, ist auf diese Welt gekommen, aber er war was ganz Besonderes. Eine Jungfrau hat ihn auf Welt gebracht und sie heißt Maria. Und das war ein Wunder, das für einen ganz bestimmten Zweck passiert ist. Es ist nicht einfach passiert, damit du und ich Vanillekipferl zu dieser Jahreszeit genießen können. Es ist nicht passiert, damit du und ich die Weihnachtsmärkte besuchen können. Es ist nicht passiert, damit du und ich eine besondere und tolle Möglichkeit haben, Familienzeit miteinander zu verbringen, obwohl alle diese Dinge wunderbar sind. Wir wollen die wahre Bedeutung von dieser Nacht betrachten, vor allem als Menschen, die an Jesus Christus glauben und den Auftrag haben, andere Menschen von unserem Herrn Jesus zu erzählen. Und wer eine Bibel heute hat, bitte schlag eine Stelle auf in 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 1. Ich werde es auch gleich auf der PowerPoint herzeigen, aber diese Stelle ist sehr kurz und bündig, aber sagt uns ganz genau, warum in dieser Nacht der Herr Jesus sich besonders geweiht hat, warum er bereit war, in dieser Welt hineinzukommen, warum es ein Weihnachten gibt. Der Sohn Gottes, der Christus, der Gesalbte, der versprochene Erlöser hat einen bestimmten Grund gehabt, warum er gekommen ist. Und die Frage, die wir uns selbst stellen wollen, das ist eine wichtige Frage, eine sehr wichtige, ist nicht, was denken andere Menschen zu Jesus? Oder was ist das jetzt kulturell meine Kultur? Ist es meine Überzeugung? Die Frage ist eine relevante natürlich, aber eine noch wichtigere Frage ist, wer ist dieser Mensch und wozu ist er gekommen und was für Auswirkungen hat das für mich? Bleiben wir ganz, ganz nüchtern bei der Realität. Wer ist er? Wir haben das schon gesagt, er ist Gott, der Mensch geworden ist. Aber schau uns diese Stelle an. 1. Timotheus 1, Vers 15. Paulus, der Apostel, schreibt hier, und es ist ein Teil seines persönlichen Zeugnis. Er erzählt von seinem Leben und was er erlebt hat. Du wirst merken, dass er sich sehr, wenn man die ganze Stelle liest, dass er sehr dankbar ist für diese Gnade, dieses Erbarmen, dass der Herr ihn gezeigt hat. Und es steht in Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Was ist das Wort? Was ist die Botschaft? Was sollen wir annehmen? Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Wann ist er in die Welt gekommen? Wann war das? Es war Weihnachten. Es war in Bethlehem. Warum kam er damals? Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und da hört er aber nicht auf. Christus Jesus ist in der Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Von denen ich der Größte bin. Und wenn du diese kurze und sehr aussagekräftige Stelle anschaust, dann merkst du, was notwendig ist, damit du auch persönlich davon profitieren kannst, dass Jesus, der Christus, vor 2000 Jahren in dieser Welt gekommen ist. Er kam nicht, damit du und ich tolle Traditionen haben können. Ich bin mir ganz sicher, wir hätten diese Traditionen in irgendeine andere Weise, wenn er nicht gekommen wäre. Wir hätten irgendwas anderes damit ersetzt. Und wir dürfen nicht die wahre Bedeutung von dieses Ereignis vergessen, nur weil so viele Menschen um uns herum das vergessen oder gar nicht darüber nachdenken, total abgelenkt sind durch das ganze Weltliche. Schauen wir das ein bisschen an, zerlegen wir diese Stelle ein bisschen. Als erstes sagt er, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Paulus behauptet hier, wenn du diese Tatsache glaubst, dich darauf verlässt, verlässt du dich auf etwas, das wertvoll ist, es lohnt sich, das anzunehmen. Du folgst hier kein Betrug, du folgst hier keine menschlich erfundene Geschichte. Es ist etwas, das glaubwürdig ist. Es ist eine würdige Sache, Jesus Christus im Glauben anzunehmen. Und ich denke, auch hier sehen wir das Wesentliche, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. In unserer Zeit, in der deutschen Sprache, hat man mit dem Wort Glauben ein kleines Problem, weil Glaube kann auch heißen Unsicherheit. Ich glaube, dass es so sein wird. Es könnte so sein. Menschen sprechen von ihrem Glauben und andere denken, das bedeutet, ja, das ist ihre Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie passieren wird. Statt eine feste Überzeugung, statt etwas, das ich persönlich angenommen habe und alles andere abgelehnt habe. Ich habe mich für diese Person, für diese Wahrheit, das glaubwürdige Wort über Jesus, man könnte auch sagen, die glaubwürdige Botschaft über Jesus, das habe ich angenommen. Ich nehme das an, weil ich davon überzeugt bin. Ich stehe dazu. Eigentlich ist das etwas, das man gut verstehen sollte. Weil wir immer wieder Dinge in unserem Leben annehmen. Weil wir überzeugt sind, das ist das Beste. Und ich glaube, jeder hier, der verheiratet ist, hat das Ja-Wort gesagt, weil er überzeugt war, die oder der ist der Beste für mich. Und wenn du Christ bist, auch das ist Gottes Plan und Gottes Wille für mich. Ich nehme dich an als mein Ehemann, als meine Ehefrau. Ich glaube, dass es eine würdige Sache ist. Ich bin überzeugt, dass es eine würdige Sache ist, mein Leben mit dir zu verbringen. Wir verstehen es in zwischenmenschlichen Situationen, hoffe ich. Verstehen wir das aber auch im geistlichen Bereich. Weil was sollen wir verstehen? Und das ist, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Merke hier, es steht nicht, wie man oft liest, Jesus Christus. Es steht hier Christus Jesus. Und damit will Paulus uns auch was ganz Besonderes, was ganz Wichtiges mitteilen. Er als ehemaliger Pharisäer, er als ehemaliger hochrangiger Pharisäer sogar, wie er erzählt später, dass er, also in dieser Stelle grundsätzlich, er war ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde sogar in seiner früheren Zeit. Vielleicht gibt es jemanden hier oder jemanden in der Live-Übertragung, der sagt, ja, so war ich auch früher nicht nur ein Ungläubiger, ich war ein Lästerer. Ich habe mich lustig gemacht über Jesus. Oder vielleicht gibt es jemanden, der jetzt schon noch so ist, der diese Worte hört und sagt, ja, was für ein Blödsinn, was für eine dumme Glaubensrichtung. Paulus sagt, so war er früher. So war er, bevor er Jesus Christus kennengelernt hat. Jetzt aber, sagt er, es ist glaubwürdig und alle Annahme wert. Vielleicht warst du oder bist du auch ein Frevler oder ein, und Frevler ist eben ein Hochsündiger, in viele Sünden verstrickt und Verfolger der Gemeinde. Vielleicht ruft der Herr Jesus dein Herz auch heute zu und sagt, hör auf zu zweifeln, nimm an das glaubwürdige Wort über Jesus. Hab kein geteiltes Herz mehr. Mach Nägel mit Köpfe und nehme ihn an. Lass alles andere weg. Warum? Weil es Christus Jesus ist, der in die Welt gekommen ist. Was heißt Christus? Wie gesagt, der Gesalbte, der Messias, der Versprochene. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht fünf verschiedene Möglichkeiten, wer Gott ist. Es gibt nur einen Gott. Und du und ich dürfen ihn nicht erfinden, wie wir das wollen. Wir dürfen nicht sagen, mein Gott ist so und so und du kannst dein Gott machen, wie du ihn machen willst, wie unsere relativistische Welt heute ist, oder? Unsere relativistische Welt und pluralistische Welt sagt, alles ist okay, mach, was für dich am besten passt. Die einzige Herausforderung damit ist, dass es noch gar nicht stimmt vor Gott. Weil dann wäre Gott ein schizophrener, unklarer, nicht kennbarer Gott. Und du müsstest sagen, ich weiß nicht, wie soll ich wissen, was die Wahrheit ist? Tatsache ist, die Wahrheit ist eine Person. Das ist Jesus. Und wer ist er? Er ist der Christus. Dieser eine Gott, der diese Welt geschaffen hat. Er hat einen Weg und der Weg heißt Jesus Christus. Und dieser Weg ist vor 2000 Jahren in der Welt gekommen. Er war nicht bloß ein Baby aus Nazareth. Er ist der Christus, der Gesalbte, der versprochene Erlöser. Jesaja haben wir heute gehört. Immanuel, Gott mit uns. 1. Mose spricht von einer, der den Kopf der Schlange, der Satan und seine Sünde, seine zerstörende Kraft zerschlagen wird. Gott hat von Anfang an versprochen, ich habe eine Lösung für unser Problem. So damals, als der Christus, Jesus von Nazareth, in diese Welt gekommen ist. Ja, es war eine nette Geschichte und wir schauen das an und wir kennen die Geschichte. Josef und Maria gehen nach Bethlehem. Lange Reise, schwere Zeit. Und dann kam das Baby auf der Welt. Und dann, was ist passiert? Die Hirten und die Engel, lies das, wenn du es in letzter Zeit nicht gelesen hast. Was für eine Geschichte! Das ist tatsächlich passiert. Gott hat ein bisschen hineinblicken lassen, wie es ausschaut im Himmel, wie die Engel sich gefreut haben. Der Messias, der Christus ist da, Jesus. Sie freuen sich und sie gehen nach Bethlehem und schauen sich das Kind an und dann sagen sie allen davon, was für eine Geschichte, was für eine Geburt. Und dann irgendwann die Weisen, hier sind drei, wir wissen gar nicht, wie viele es waren, aber die Weisen sind gekommen und haben das, der König der Juden gesucht. Dann haben sie ihn gefunden. Gott hat sogar in dieser Zeit ein Himmelskörper eingesetzt, ein Stern, als Zeichen, dass er etwas Besonderes getan hat. Der Christus ist geboren. So, warum ist Jesus gekommen? Warum? Wir haben schon gesehen, dass Paulus erkannt hat, was er früher war. In welchen Dienst Gottes wurde er gestellt? Kam er, um große Kirchen zu bauen, mit riesigen, schönen Glasfenster, Buntglasfenster und riesige Hallen, das da reingeht und man hat so eine Erfahrung da und dann sagt man, ich habe Gott begegnet. Ist er gekommen, damit wir viele Regeln haben können? Weil jetzt gibt es 20 Regeln, das darfst du nicht und das darfst du schon. Jetzt folgen wir all diese Regeln, dann sind wir gut. Nein. Warum ist er gekommen? Er ist gekommen, weil er eine Aufgabe hatte. Diese Aufgabe trifft dich. Es trifft mich. Hätte er diese Aufgabe nicht erfüllt, hätte er das nicht getan, können wir heute nicht mit Freude hier sitzen und singen von seiner großen rettenden Kraft und Liebe. Diese rettende Kraft, diese Liebe war mit einem ganz konkreten, ganz klaren Tat verbunden. Der Schöpfer der Welt kam in diese Welt, die Welt, die er geschaffen hat, um für seine Kreaturen, für seine Schöpfung, für uns Menschen am Kreuz zu sterben. Das ist nicht so ein schönes Gefühl wie Vanillekipferl oder wie Zuckerwatte beim Christkindlmarkt. Dieses Baby kam nicht nur, damit ein Baby bleiben konnte. Wir wissen sehr, sehr wenig über diese ersten 30 Jahre seines Lebens. Aber in diesen 30 Jahren lebte er ein sehr normales Leben. Aber dann, als er seinen Dienst begonnen hat, dann ging es los. Er wurde abgelehnt, er wurde misshandelt. Zum Schluss wurde er gekreuzigt, obwohl er immer wieder bewiesen hat, nicht nur durch seine vielen Wunder, die nur er tun konnte, sondern durch die Lehre, die Wahrheit, die er ausgesprochen hat, die mit Autorität und mit Verantwortung weitergegeben wurde. Sie wussten, dieser Mensch ist anders. Was haben die Menschen damals getan? Was haben sie mit ihm getan? Sie haben geschrien vor Pilatus, kreuzige ihn. Bring ihn um. Den wollen wir nicht. Und Pilatus, der hat es auch getan. Liebe Geschwister und alle, die zuhören, wenn es dort bleiben würde, dann wären wir alle heute traurig. Aber der Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, damit er sterben konnte, weil er auch wusste, was danach passiert. Er wusste, dass du und ich, unsere Sünden, wir brauchen einen Retter, weil er ist gekommen, Gott, der Mensch geworden ist, der niemals gesündigt hat und er starb am Kreuz. Der bezahlte die Strafe unserer Sünde am Kreuz, damit wir in ihm gerettet werden können. Was ist Wer ist ein Christ? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemanden, der so sagen kann wie Paulus: Jesus kam, um Sünder zu retten. Und ich bin ein Sünder. Und diese Sünde kann und will ich nicht einfach so dastehen lassen. Ich muss, ich will, dass Jesus mir diese Sünden vergibt und reinigt von all dieser Sünden. Ich will Jesus folgen. Er ist der Retter. Er kam, um Sünder zu retten. Liebe Zuhörer und Geschwister, brauchen wir in dieser Welt Rettung von Sünde? Wir haben vorher gesagt, wie schön das ist, dass man Familienzeit haben kann. Aber schau dieses Bild mal an. Wisst ihr, dass zu Weihnachten es sehr oft und sehr viel Streit gibt? Sehr viel. Sehr oft. Wisst ihr, dass die Einsatzkräfte zu Weihnachten voll zu tun haben? Warum ist das? Weil dieser irgendwie dargestellte Bild, dass Weihnachten so schön ist für alle Menschen. Da gibt's Mädchen, sie würden sehr, sehr gerne ihren Papa umarmen und sagen: Papa, danke für das tolle Geschenk, ich hab dich lieb. Aber dieser Papa hat das Mädchen missbraucht. Und das Mädchen weiß gar nicht, wie es damit umgehen soll. Es gibt Jungs, Kinder, die würden sehr gerne ihre Mutter sagen: Mama, ich hab dich lieb, ich bin so dankbar für dich, danke für alles, was du für mich tust. Aber die Mutter hat nur den Jungen kritisiert und kritisiert und kritisiert und ist schlimm mit ihm umgegangen. Er konnte nie ihre Erwartungen erfüllen. Und der Junge schaut seine Mama an und sagt: Boah, fühle mich so schlecht. Es gibt Ehepartner, die einander nicht in die Augen schauen können. Es gibt Menschen, die schon lange nicht mehr verheiratet sind und so verbittert sind, dass sie nicht innerlich zur Ruhe kommen können. Und das sind nur die zwischenmenschlichen Dinge, die vorkommen können. Diese Welt ist kaputt mit Sünde. Wir haben nicht mal das Thema Sünde angesprochen, insofern, dass Nationen gegeneinander sündigen und es Krieg gibt oder dass es in anderen Bereichen gibt. Ein zerteiltes Land haben wir auch heute. Es gibt so viel, das passiert, wo Menschen innerlich zugrunde gehen. Brauchen wir Rettung? Was kann uns vereinen? Was kann uns aus dieser absolut schrecklichen Situation herausbringen? Politik? Ich glaube nicht. Sollen wir vielleicht eine neue Religion gründen? Na, ich glaube, wir haben genug. Was brauchen wir? Wir brauchen jemanden, der uns von uns selbst retten kann. Von unseren eigenen Sünden befreien kann. Wer ist das? Er heißt Jesus. Jesus ist keine Religion. Ja, es gibt Religionen, die Namen Jesu nennen, aber du kennst, das ist eine Religion, wo du gehst hin, du unterschreibst den Mitgliedskärtchen und jetzt gehörst du dazu und die machen alles für dich. Du musst nur ab und zu erscheinen, denken und nachfolgen oder Jesus lieben ist eigentlich gar nicht so wichtig. Erscheine nur ab und zu, zahl deine Steuern ganz brav, alles in Ordnung, wir machen den Rest für dich. Werksreligionen gibt es überall. Viele, die sogar sagen, es im Namen Jesu. Das ist nicht, was Jesus ist. Das ist nicht, wie man Jesus annimmt. Wie nimmt man ihn an? Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und dieser Schritt hier muss vorhanden sein. Ich bin ein Sünder. Ich brauche keine Kirche. Ich brauche keine Steuern, Kirchensteuern oder Spenden geben. Ich brauche keine guten Werke tun. Ich kann nichts Gutes tun vor Gott, um mich von meinen Sünden zu retten. Ich bin in meiner Sünden schon verurteilt. Punkt. Wenn man das verstanden hat, dann sucht man Hoffnung. Und wo findet man Hoffnung? Man findet Hoffnung darin, dass obwohl ich der größte Sünder bin, weiß ich, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Ich weiß, warum es eine Nacht gab in der Vergangenheit, Eine Nacht, in dem jemand in besonderer Weise in den Dienst sich so Gottes gestellt wurde. In dieser Nacht kam Jesus, weil ich durch Jesus Errettung brauche und haben darf. Seine Arme sind offen für alle, für dich. Und was er einfach sagt, ist, nehme mich an. Nicht nehme diese Religion an, nicht nehme diese Glaubenstheologie an, sondern nehme mich, Jesus, an. Schauen wir eine wunderbare Stelle, wo Paulus sowas klar sagt, was seine Aufgabe war. In 2. Korinther Kapitel 5 beschreibt Paulus seine Aufgabe, indem er sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Wisst ihr, was ein Botschafter ist? Jemand, der für jemanden anders spricht, für eine höhere Autorität. Paulus sagt als Apostel, das ist nicht meine Botschaft. Du könntest auch Galater Kapitel 1 lesen und du merkst, er erklärt ganz klar und deutlich, das, was ich verkündige, habe ich nicht selbst erfunden, das habe ich vom Herrn. Ich bin ein Botschafter Jesu. Und hier steht, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst für uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wie? Durch Christus. Warum? Denn er hat den, also der Vater hat den Sohn, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Du darfst einfach Jesus im Glauben, in Erwartung annehmen und Gott sagt, wenn du meinen Sohn im Glauben annimmst, schenke ich dir seine Gerechtigkeit sehr gerne. Sehr einfach. Es ist nicht kompliziert. Wenn wir zurück zu unserer Bibelstelle für heute gehen. Es ist eine glaubwürdige Botschaft. Glaubwürdig ist das Wort. Und alle Annahme wert. Wir sollen das annehmen. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Wie stehst du zu Jesus? Ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich ein Beispiel dafür? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich gibt es keinen guten, wirklich passenden Beispiel oder Vergleich mit dem, was Jesus getan hat. Es gibt nur Ähnlichkeiten, ähnliche Situationen. Und du überlegst dir, Wer ist es, der einen Auftrag bekommt immer wieder und sich selbst in Gefahr begeben muss, um andere Leute zu helfen? Also wer mir am allerersten eingefallen ist, sind Feuerwehrmänner. Wenn ein Haus brennt, alle, die dort wohnen, was tun sie? Sie verlassen das Haus. Und was tun dann die Feuerwehrmänner? Sie laufen hin. Sie gehen die Sache an. Sie bekämpfen die Flammen. Und es gibt viele traurige Situationen, wo sogar in diesem Dienst für ihren Mitmenschen Feuerwehrmänner ihr Leben verloren haben. Wenn wir das hören, wir zollen diese Männer, diese Frauen absoluten Respekt. Das sollen wir auch. Wir können nur dankbar sein dafür. Aber viel schlimmer ist unsere Situation in unsere Sünden. Zollen wir auch den Herrn Jesus Respekt, dass er bereit war, in diese Welt hineinzukommen, selbst missbraucht zu werden, selbst belogen, misshandelt, am Ende umgebracht wurde, damit er deine und meine Strafe zahlen konnte? Geben wir ihm die Ehre, die er gebührt, die er bekommen soll? Oder gibt es in uns immer noch eine arrogante, eine innerliche Ablehnung, das brauche ich nicht. Ich will das nicht. Ich will mein eigenes Leben. Ich will nicht, dass irgendjemand anders Herr meines Lebens sein wird. Weihnachten ruft uns dazu auf, eigentlich das zu tun, was Jesus für uns getan hat. Er gab sich hin für uns. Und jetzt ist es unser Vorrecht, im Glauben, in Überzeugung, das Gleiche für ihn zu tun. Ihn anzunehmen und das Leben ihm zur Ehre zu führen. Und eines Tages, da er auferstanden ist, das Kreuz war nicht das Ende. Das Kreuz war, wo er unsere Schuld bezahlt hat. 3 Tage später ist er auferstanden. Und deswegen kann er dich retten, weil Jesus den Tod besiegt hat. Es gibt sonst niemand. Es gibt sonst niemand, der den Tod besiegt hat. Nur Jesus. So, das ist, was eigentlich Liebe bedeutet. Selbstlose Liebe, die bereit ist, sich selbst für uns aufzuopfern. Und wie stehst du zu Jesus? Kannst du diese kurze Aussage lesen und in deinem Herzen entsteht in deinem innersten Herzen ein absolutes Ja, das stimmt, ich stehe dazu auch. Ich bin davon überzeugt, weil wenn du das sagen kannst, dann weißt du auch, dass der Herr Jesus in deinem Herzen ist, dass du ihn im Glauben angenommen hast. Aber wenn du das liest und es gibt irgendwelche Aussagen wie, ja, aber, weißt du, wie oft ich das höre? In meinem eigenen Herzen auch, in anderen Bereichen. Ja, aber, wo sind unsere Argumente? Ja, aber, das und das und das. Ändert nichts an, wer Jesus ist. Ändert nichts an, wer wir sind. Es ändert nichts an die Wahrheit. Statt aber zu sagen, sollten wir einfach sagen, ja, danke. Danke. Wie stehst du zu Jesus? Zu Weihnachten, zu dieser Zeit, können wir nur staunend verkündigen, er ist der Herr. Nehme ihn an. Glaube an Jesus. Werf alles andere über Bord und behalte nur Jesus. Er ist genug. Und es lohnt sich, Jesus zu haben.